wir uns noch einmal zum Gebet erheben. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir, weil wir dich bitten. Wir möchten dich bitten, dass du zu unserem Leben und zu unserem Herzen sprichst. Wir möchten dich bitten, dass wir etwas mitbekommen von deinem Wort, was für unser Leben von Bedeutung ist. Du kennst uns ja und du bist der, der ja uns diese Woche über begleitet hat und der auch Ziele mit unserem Leben vorhat. Und ich bitte dich herzlich, sprich selbst. Vielen Dank, dass wir die Kraft hatten, hierher zu kommen. Das ist schon ein Segen, dass wir miteinander dich im Lied loben dürfen. Aber schenk uns auch, dass wir jetzt aufmerksam zuhören können. Ja, durch deine Gnade. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Schriftsteller Roberto Saviano gehört habt. Vor 2 Jahren hatte er einen Roman verfasst über die Mafia von Italien und er hatte sehr großen Erfolg damit. Viele Leute kauften das Buch, aber jetzt wird er von der Mafia verfolgt. Er sagt, jeden Morgen frage ich mich, warum ich das gemacht habe und finde keine Antwort. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Ein Kronzeuge hatte der Polizei verraten, dass der Camorra-Clan plane, den Autor bis Weihnachten 2008 in die Luft zu sprengen. Ein Mann lebt trotz intensiven Begleitschutz in ständiger Angst. Manchmal muss man sich fragen, hat das, was ich getan habe, einen Wert? Oder manche sind auch so im Rückblick, die sagen, wenn ich das gewusst hätte, weiß nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Ich möchte heute einige Verse aus der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 23, da sind wir ja jetzt in unserem fortlaufenden Bibeltext. Es ist auf Seite 1165 in unseren Gemeindebibeln. Wer keine auf dem Schoß liegen hat, der kann sich gerne eine holen, links oder rechts. Da am Ausgang gibt es diese. Also 1165, Apostelgeschichte 23, ab Vers 12. Da heißt es. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und schworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr samt dem Hohen Rat bei den Befehlshaber vorstellig mit der Bitte, dass er ihn morgen zu euch hinabführen soll, indem ihr so tut, als ob ihr seine Sache genauer untersuchen wolltet. Wir aber sind bereit, ihn vor seiner Ankunft umzubringen. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zum Befehlshaber, denn er hat ihm etwas zu berichten. Der nahm ihn und führte ihn zu dem Befehlshaber und sprach, der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Befehlshaber bei der Hand, ging mit ihm beiseite und fragte ihn, was hast du mir zu berichten? Und er sprach, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus in den Hohen Rat hinabführen lässt, als ob sie seine Sache noch genauer untersuchen wollten. Lasst sich aber nicht von ihnen bereden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach. Sie haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Befehlshaber den jungen Mann und gebot ihm, sage niemand, dass du mir dies angezeigt hast. Und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach, halte 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus darauf setzen und ihn sicher zu dem Statthalter Felix bringen. Und er schrieb einen Brief, der folgenden Inhalt hatte. Claudius Lysias schickt dem hochedlen Statthalter Felix einen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und er sollte von ihnen umgebracht werden. Da griff ich mit der Truppe ein und befreite ihn, weil ich erfuhr, dass er ein Römer ist. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in ihren Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde, dass aber keine Anklage ihm vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdiente. Da mir aber angezeigt wurde, dass von Seiten der Juden ein Anschlag gegen diesen Mann geplant ist, so habe ich ihn sogleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Lebe wohl. Die Kriegsknechte nun nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn während der Nacht nach Antipatris. Am folgenden Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Kaserne zurück. Jene aber übergaben bei ihrer Ankunft in Caesarea dem Statthalter den Brief und führten ihn auch Paulus vor. Nachdem aber der Statthalter den Brief gelesen hatte und auf die Frage, aus welcher Provinz er sei, erfahren hatte, dass er aus Zilizien stammte, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind. Und er befahl ihn, im Prätorium des Herodes zu bewachen. Langer Text, aber ich denke auch ein interessanter Text, wo wir auch sehen können, wie ein Mensch ja gehasst werden kann, abgrundtief gehasst werden kann. Als ich diesen gelesen habe und mir auch darüber Gedanken machte, war das Erste, was mir da auffiel, die Angst. Menschen in Angst, wie bei diesem Romanschreiber. Hatte Paulus auch Angst? Im Römerbrief schreibt er, Römer 8, Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das heißt, dass der Paulus auch Angst kannte. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade im Moment drin steckst. Vielleicht kennst du es auch. Angst, vielleicht einen Arbeitsplatz zu verlieren oder eine neue Arbeit. Hoffentlich finde ich wieder eine neue Arbeit. Wie wird es überhaupt mit der Zukunft? Wie wird es mit meinen Kindern? Verschiedene Möglichkeiten können uns bedrängen. Paulus kannte auf jeden Fall Angst. Genauso wie er Hunger kannte, Verfolgung kannte, verschiedene Drangsale kannte. Christen haben Angst. Der Klaus, der hat ja auch im Gebet es schon erwähnt, Christen im Irak. Das Nachrichtenmagazin Idea Spektrum schreibt in seiner Online-Ausgabe, im Irak halten die gewalttätigen Übergriffe auf Christen an. Nach Angabe der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen wurde am 14. Oktober erneut ein Anschlag auf eine Kirche im Süden Mosuls verübt. Seit Anfang Oktober haben muslimische Extremisten mindestens 14 Christen ermordet. Ist schon ein bisschen länger her, die neuesten Nachrichten sind es über 28, manche sprechen von 40. Haben Christen Angst? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst? Die Schlachterbibel übersetzt für dieses Wort Angst auch Bedrängnis. Und genau das ist es ja auch. Die Seele wird bedrängt, wenn sie Angst hat. Angst kann wirklich einengen. Und zwar mehr als ein Gefängnis. Es gibt manche Menschen, die haben so starke Angst, dass sie sich nicht mehr aus dem Bett trauen. Weil sie Angst haben, irgendwas erleben sie an diesem Tag. Die haben es noch schwerer wie Leute, die eben so körperlich gefangen sind. Angst kann lähmen, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Angst kann den Blick so einengen, dass man nur noch die Not sieht und nichts mehr anderes. Dass man eine große Sorge hat, wie wird's werden? Und dann beschleicht mich eben dieses schreckliche Gefühl, es ist alles verloren, ich schaff's nicht. Was muss wohl Paulus durch den Kopf gegangen sein, als er hörte, dass mehr als 40 Männer sich die Aufgabe gesetzt haben, ihn zu töten? Und dass diese 40 Männer sich gegenseitig mit einem Fluch belegt haben, sich gegenseitig etwas versprochen haben. Und zwar, das war dies Versprechen, wir essen nichts und trinken nichts, bis wir den Paulus umgebracht haben. So lange. Wenn wir uns das vorstellen, im Grunde sagen sie, entweder stirbt der Paulus oder wir sterben. Das bedeutet, der muss, damit wir leben, unter allen Umständen umgebracht werden. Und es war nicht irgendwie so, wir versprechen uns das halt mal und wenn es halt nicht so klappt, dann ist es auch egal. Ja? Ich denke, da war wirklich ein Schwur dahinter. Da war eine Gemeinschaft dahinter. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn einer dich ablehnt. Wenn du mit jemand sprichst und du merkst, der lehnt mich als Person ab. Da ist der Sonnenschein nicht mehr ganz so schön. Ja? Da ist der Tag nicht mehr ganz so hell. Ist einfach so. Das legt sich schwer auf die Seele. Wenn du jetzt einen Menschen kennst, wenn der über dich nachdenkt, dass man davon überzeugt ist, der will eigentlich nur noch mein Böses, dann ist es noch schlimmer. Hoffe nicht, dass du jemanden kennst, der dich umbringen möchte. Vielleicht in Gedanken, aber nicht, dass er wirklich das Messer zückt. Jetzt sind hier aber 40, über 40 Leute, die Paulus hassen wie die Pest, die Pläne geschmiedet haben und die sie ausführen wollen mit aller Entschiedenheit. Was ist das für ein seelischer Druck, den Paulus hier standhalten muss? Wie tröstet er sich? Werden wir später noch sehen. Also einmal die Angst. Und das müssen wir eben auch als Christen bekennen. Christen haben auch Angst. Sie müssen nicht ständig in Angst leben, aber Angst gehört auch zu unserem Leben dazu, weil Jesus das auch einfach sagt. In der Welt habt ihr Angst. Solange ihr noch in dieser Welt seid, könnt ihr mit Angst konfrontiert werden. Jetzt die Übereinkunft. Das ist das Zweite, was mir hier aufgefallen ist an diesem Bibeltext. Wenn wir die Priester, die Ältesten, ja den ganzen Hohen Rat gefragt hätten, wollt ihr Männer, wollt ihr wirklich Gott dienen? Wollt ihr wirklich Gottes Willen tun? Was wäre denn ihre Antwort gewesen? Natürlich wollen wir Gottes Willen tun, was denkst denn du? Deshalb machen wir das ja. Deshalb schauen wir ja auch hier ja, dass die Religion oder dass die Gesetze auch eingehalten werden. Wir tun die ganze Zeit ja nichts anderes, wie nur zu schauen, was ist Gottes Wille und dass dieser in unserer Gesellschaft getan wird. Wir sind Priester Gottes. Wenn wir die 40 Männer gefragt hätten, ob sie denn nach dem Wunsch Gottes leben wollten, was meint ihr, hätten sie etwas anderes gesagt? Ganz sicherlich nicht. Paulus hatte sie ja nicht persönlich irgendwo angegriffen. Er hat ja nicht sich an ihrem Eigentum vergriffen. Ja. Paulus hat ihr das Evangelium gesagt. Also sie wurden persönlich in ihrer Familie oder so, ja, da hatte der Paulus gar nicht hineingewirkt. Sie dachten, wir dienen Gott, wenn wir dies uns vornehmen, den Paulus umzubringen. Sie glauben, sie dienen Gott, und was tun sie? Sie werfen alles über Bord, was Gott offenbart hat. Sie werfen alles über Bord, um zu ihrem Ziel zu kommen. Der Paulus muss ja getötet werden. Sie kennen doch die 10 Gebote. Da steht einmal, du sollst kein Falschzeugnis reden. Das bedeutet, du sollst nicht lügen. Aber wie wollen sie den Paulus rausholen? Durch eine Lüge. Und dann heißt es, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und was wollen sie tun? Nicht essen und nicht trinken, bis sie das endlich getan haben. Und der Hohe Rat ließ sich darauf ein. Dahin kann religiöser Fanatismus kommen. Der Eifer um Gott bringt sie dazu, zu lügen und zu morden. Wisst ihr, was das ausdrückt? Diese Leute müssen eigentlich einen kleinen Gott haben, damit sie mit solchen Mitteln das Recht aufrichten wollen. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann kann er selbst eingreifen. Dann kann er selbst dem Bösen wehren. In Gottes Wort, da heißt es im Römer Kapitel 12, Vers 18, die Rache gehört dem Herrn. Die Rache gehört ihm. Das heißt, wer Rache übt, vergreift sich am Eigentum Gottes. Ja, weil es ihm gehört. Er darf es tun, wir nicht. Wer ist denn Gott? Ich möchte einige Verse aus dem Buch Jesaja vorlesen. Jesaja 40, Abvers 15. Das steht auf Seite 757. Jesaja 40, Abvers 15. Da spricht Gott der Allmächtige. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Insel auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin um Brennholz für sein und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr ihn denn vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Stelle stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen dran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront. Und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Welt in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzel getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abzählt und herausführt, er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Wisst ihr, Götzen muss man helfen. Die muss man irgendwie festmachen, dass sie nicht wackeln. Und wenn sie wackeln, muss man sie stützen. Aber der wahre Gott kann sich selbst verteidigen. Er kann seine Sache selbst hinausführen. Wir müssen nicht kämpfen. Kürzlich habe ich im Tagesspiegel gelesen, dass in Bozen eine Ausstellung war von dem sogenannten Künstler Martin Kippenberger. Dabei geht es um einen gekreuzigten Frosch mit Bierkrug in der Hand und so weiter. Jeder Christ, der dies ansieht, bekommt einen Stich ins Herz, denn das Opfer seines Heilands wird verhöhnt. Die größte Tat, die der Herr Jesus hier auf dieser Erde getan hat, wird in den Dreck gezogen. Aber was sollen wir Christen tun? Sicher, man kann Leserbriefe schreiben. Wir können auch Menschen warnen, dass Gott sich nicht spotten lassen wird und dass sich niemand irren soll. Was der Mensch sät, das wird er ernten, garantiert. Und doch steht auch heute der unter dem Fluch, der deshalb wegen solcher Sachen zum Schwert greift und die Religion verteidigen will. Das Wort, das der Herr Jesus damals dem Petrus sagte, hat auch heute noch seine Gültigkeit. Denn er spricht, stecke dein Schwert an seinen Platz, Matthäus 26, 52. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und der Petrus wollte hier den Herrn Jesus verteidigen. Ja, wollte die Religion verteidigen, wollten das Christentum verteidigen oder das Jüngersein oder irgendwie. Er wollte einfach verteidigen. Und er sagt Jesus, nein. Wir sind aufgefordert, mit Christus nicht das Schwert zu tragen, sondern die Schmach zu tragen. Hebräer 13, 13. Das können wir deshalb, weil wir wissen, Christus kommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Es ist hier auf dieser Erde noch nicht das letzte Wort gesprochen. Gott kämpft selbst. Nur ein schwacher Gott braucht Menschen, die andere Menschen wegen Gotteslästerung umbringen. Deshalb ist der Allah von fanatischen Moslems schwach. Und der Gott der Kreuzritter war es genauso. Diese Götter gibt es nicht. Nun, die Obersten des Volkes haben beschlossen, durch Lüge und Mordpläne den Paulus zu besiegen. Jetzt die Hilfe. Schauen wir uns nochmal Paulus an. Nachdem er gehört hat, was da vorgeht, jetzt hätten seine Freunde ihm helfen können. Seine Glaubensgeschwister hätten sie ihm helfen können. Er war ja im Gefängnis. Der Staat, der war auch nicht so wohlgesonnen ihm gegenüber. Und doch, wenn der Staat halbwegs noch funktioniert, dann versucht er, das Recht aufzurichten. Es ist notwendig, liebe Geschwister, dass wir für die Politiker beten, ganz gleich, welcher Partei sie angehören, ganz egal, ob es CSU ist, FDP oder SPD oder wenn vielleicht mal die PDS auch irgendwo regieren sollte, betet für diese Leute, ja, ganz gleich, hört nicht das Gebet bei irgendeiner Partei auf. Es bedeutet nicht, dass wir mit allem einverstanden sind. Aber diese Leute brauchen Mut. Die brauchen Mut, das Richtige zu tun. Ja, und das Falsche zu wehren. Vor längerer Zeit habe ich mal mit einem Bürgermeister gesprochen, der hat auch gesagt, Herr Peth, es ist nicht einfach, ja, eine Stadt zu regieren. Das stimmt. Politiker brauchen Durchsetzungsvermögen und Gott möge ihnen das schenken, und zwar das Durchsetzungsvermögen, das Richtige und das Gute zu tun. Und da möge Gott ihnen auch helfen, dass sie erkennen, was für das Volk gut wäre. Damals der Befehlshaber Claudius Lysias. Was hat er nicht alles unternommen, um diesen Paulus zu bewahren? 200 Soldaten, 200 Lanzenträger, 2 Hauptmänner und 70 Reiter für diesen Mann. Welch einen finanziellen Aufwand habt er da betrieben. Ne? Was hat wohl diese Truppenbewegung wohl alles gekostet? Für diesen Mann. Ja, welch ein Risiko. Die Leute werden ja irgendwo abgezogen. Ja, wenn irgendwo eine Großdemonstration ist, dann müssen ja die Polizisten alle dorthin. Ja, aber die fehlen ja wieder woanders. Und da gibt es Sicherheitslücken. Und welch ein Mut von diesem Staatsmann. Die 40 Männer können sich ja an dem Claudius rächen. Die können ja sagen, na gut, wenn der Paulus eben uns durch die Lappen geht, dann holen wir den. Wir werden sowieso sterben. Und das alles nur wegen einem Christen. Claudius hätte ja auf die Juden zum Schein eingehen können und den Paulus ans Messer liefern können. Da hätte danach kein Hahn mehr gekräht. Dann würde das eben in der Bibel stehen, genauso wie sie auch den Jakobus geköpft haben, so wäre eben der Paulus auch umgebracht worden. Aber nein, es lief anders. Wisst ihr, warum das es anders lief? Sicherlich einmal, weil es da diesen Claudius gab, der Befehlshaber war und der ein Gewissen hatte und er noch unterscheiden konnte, was ist gut und was ist böse. Aber das Eigentliche habe ich noch nicht erwähnt. Paulus hatte ein Wort von Gott bekommen. Und es steht in Apostelgeschichte 23, Vers 11 vor unserem Text. Da steht, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Paulus, du sollst in Rom noch von mir erzählen. Du sollst von dem erzählen, was dein Leben umgekrempelt hat. Und da brauche ich dich natürlich lebend, ja, sagt hier Gott. Ich bin überzeugt, dass Paulus sich in seiner Not an diese Aussage Gottes klammerte. Gott führt mich nach Rom. Wie er es macht, weiß ich nicht. Ich bin in großer Sorge, in großer Bedrängnis und doch ist dieses Wort Gottes über meinem Leben. Gott führt mich weiter. Interessant ist aber jetzt, wie Paulus weiter handelt. Und dabei möchte ich den Unterschied aufzeigen von Schwärmerei und echtem Glauben. Wie hat Paulus, als er von dem Sohn seiner Schwester gehört hat, dass 40 Männer oder mehr als 40 Männer sich die Aufgabe gesetzt haben, mich umzubringen. Wie hat er jetzt gehandelt? Er hätte ja sagen können zu diesem jungen Bub, keine Angst, ich habe ein Wort des Herrn, mir geschieht nichts, warten wir einfach mal ab. Hätte er sagen können. Ja? Er hat ja Gottes Wort, mir geschieht nichts, warten wir einfach ab. Nein, so hat er nicht gehandelt, sondern er hat den Jungen aktiv den nächsten logischen Schritt gezeigt. Vers 17, gehe zum Befehlshaber und berichte davon. Sicher hat Paulus auch dafür gebetet, dass der Befehlshaber da ein offenes Ohr hat und so weiter. Aber er hat, und das möchte ich auch deutlich machen, Paulus hat seinen Verstand eingesetzt. Was ist der nächste Schritt? Was sollen wir als nächstes tun, war seine Frage. Wisst ihr, Unglaube setzt das ganze Vertrauen auf die eigene Kraft. Unglaube sagt, du bist deines Glückes Schmied. Da haben manche Menschen auch Erfolg damit. Das ist schon wahr. Ja? Sind nicht alles erfolglose Leute, die nicht an Gott glauben. Ja? Aber das ist das Zeichen des Unglaubens. Du bist deines Glückes Schmied. Schwärmerei geht einen anderen Weg. Die sagt, vertraue ganz Gott, das ist nicht verkehrt, ja, aber tue selbst nichts. Damit verhält sich der Mensch nicht schöpfungsgemäß. Wir haben nämlich Gaben von Gott bekommen. Einen Verstand, Hände, Füße. Wir können Pläne schmieden. Wir haben einen Mund. Und das alles haben wir deshalb bekommen, damit wir dies gebrauchen. Der Glaube vertraut auf Gottes Zusage. Das ist die Grundlage. Darauf stellen wir uns. Unser Leben. Aber der Glaube handelt auch noch mit den Gaben Gottes, die Gott uns gegeben hat. So macht es Paulus. Er vertraut dem Wort und überlegt und handelt. Aktuell suchen wir ja in Tittmoning ein Haus für Gemeindegründung. Wir haben das Wort Gottes. Und dieses Wort sagt grundsätzlich, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus sagt es. Matthäus 18, Vers 17. Jesus baut seine Gemeinde. Und wisst ihr, wie lange er sie baut? Bis er wiederkommt. So lange ist er am Bauen. Der Wunsch Christi ist, dass in allen Städten und Dörfern sein Zeugnis hell leuchtet. Also wenn wir den Wunsch haben, Tittmoning soll eine eigene Gemeinde haben, dann sind wir ganz im Willen Gottes. Denn er möchte das. Dort soll ein helles Licht leuchten. Das bedeutet aber auch, dass wir aktiv uns dafür bemühen müssen. Wir haben Gaben bekommen, für dieses Werk. Und die sollen wir gebrauchen. Wir haben Augen, um zu sehen, wo ist was frei, Ohren, um zu hören, einen Verstand, um planvoll vorzugehen, Ausdauer, um dran zu bleiben. Und wir wissen um Disteln und Dornen, auch im Reich Gottes. Es gibt Rückschläge, das wissen wir. Im Himmel gibt's das nicht mehr, aber hier auf dieser Erde. Und da heißt es, dranbleiben. Im Blick, Gott will seine Gemeinde bauen und er will uns benutzen dazu. Das hat er in seiner Weisheit beschlossen. Wir haben Christmobil in der nächsten Woche und auch da haben wir das Wort Gottes. Markus 16, Vers 15 spricht er zu denen, die sein Jünger sind. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Kreatur. Das ist uns Jünger ins Stammbuch geschrieben. Das steht da drin, und zwar von unserem Herrn Jesus, kein anderer. Der hat's reingeschrieben. Und zu dieser ganzen Schöpfung gehört natürlich auch Traunreuth. Nicht außerhalb der Schöpfung, wir gehören dazu. Hier diese Stadt auch. Und dann bedeutet es aber, wenn wir hier das Wort haben und wenn wir Gaben von Gott bekommen haben, heißt es aktiv anpacken. Gott gebraucht Menschenhände, um zu helfen. Er gebraucht unsere Münder, um sein Wort weiterzusagen. Er gebraucht unser Geld, das wir für diese Sache ausgeben. Das hat er, wie gesagt, in seiner Weisheit beschlossen. Er will menschliche Mitarbeiter. So heißt es auch, ihr seid Gottes Mitarbeiter. Paulus kam wohlbehalten dann beim Statthalter Felix an. Gott hat ihn bewahrt. Die Zeit für Paulus war noch nicht zu Ende. Der Herr Jesus hat ja auch gesagt, warum das Paulus noch nicht abtreten kann. Du hast noch einen Weg, nach Rom zu gehen. Dort musst du noch was tun für mich. Wisst ihr, warum ihr noch nicht gestorben seid? Habt ihr eine Ahnung, warum das ihr noch lebt? Für Christen möchte ich dies sagen. In der Heiligen Schrift, in Epheser Kapitel 2, Vers 10, auf Seite 1227, da steht etwas für Christen, warum dass sie noch nicht gestorben sind. Dort können wir lesen, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es bedeutet, Gott hat uns verschiedene Aufgaben zugedacht. Und diese sollen wir erfüllen. Du hast wahrscheinlich noch manche Gebete für deine Nachbarn oder ungläubigen Freunde oder Angehörige zu sprechen. Es möchte Gott noch von dir hören. Du sollst da noch bitten. Du sollst noch von Gott zu Menschen geführt werden, die das Evangelium brauchen. Du hast noch so manche gute Tat zu tun, die Gott in seiner Weisheit durch dich tun möchte. Du sollst noch etwas Gottes Geschichte schreiben. Das ist sein Wunsch. Es geht nicht in erster Linie darum, du sollst noch ein paar schöne Gedanken über Gott lernen, ja? Sondern es geht hier wirklich um Werke, die man tun soll. Nicht um gerettet zu werden, ja? Das ist ganz klar. Aber es geht um Aufgaben, die dann eben getan wird und getan werden soll. Und deshalb auch ihr älteren Geschwister, seht euer Leben nicht nutzlos an. Manche haben eine Not. Wozu bin ich überhaupt noch da? Weiß es nicht. Wisst ihr, es kann sein, dass jüngere Leute durch ihren Aktivismus das Eigentliche vergessen. Das Gebet zu Gott, der von seinem Segen alles abhängig ist. Und dann kann es sein, dass Gott ältere Leute noch ein bisschen länger auf dieser Erde lässt, weil doch manches Gebet fehlt. Bete für deine Leute, bete für die Gemeinde. Ja, wir brauchen das. Denn es ist nicht nur ein schöner Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen, sondern es ist tiefe Wahrheit. Und wenn du Christus noch nicht wirklich kennst, weißt du warum, dass du noch lebst? Um Jesus kennenzulernen. Das ist dein Ziel, das Gott mit dir vorhat. Du sollst Jesus kennenlernen, der sein Leben für dich hingegeben hat, damit du schuldenfrei in den Himmel kommen kannst. Drei Dinge waren mir wichtig. Ich erwähne sie nur noch mal kurz, weil man doch vieles vergessen kann. Erstens die Angst. Angst kennt auch der Christ, aber er weiß, wohin mit seiner Angst. Und er weiß, was gegen Angst hilft. Es sind die Worte von Jesus. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich weiß jetzt nicht, wo du in deinem Herzen stehst, ob du mit Angst immer konfrontiert bist. Ich würde dir raten, treibe die Angst mit der Wahrheit Gottes aus. Dass du vielleicht diesen Bibelvers oder den Teil des Bibelverses aufschreibst, dass sie, weil Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, dass du das vielleicht aufschreibst und irgendwo hinhängst. Und wenn Angst dich überfällt, dass du da hinschaust und sagst, ja, das ist Wahrheit. Das rede ich mir nicht ein, das sagt der Sohn Gottes. Das ist Wahrheit. Und ich hänge mich an den Sohn. Und er hat die Welt überwunden. Und dann kann sein, dass der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, dein Herz und dein Sinn bewahrt, und zwar in Christus. Zweitens, die Übereinkunft war mir auch da interessant gewesen. Religiöse Fanatiker werfen alles rechte Handeln über Bord, um ihre Ziele zu verfolgen. Da wird getrickst, gelogen und gemordet. Und sie zeigen eigentlich durch ihr Handeln, durch ihr aggressives Handeln, wie schwach ihr Gott eigentlich ist. Wir bekennen mit Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Wir brauchen Gott nicht zu verteidigen, nur zu bekennen. Und drittens die Hilfe. Wir vertrauen unserem Gott. Sein Wort gilt. Und im Vertrauen setzen wir auch unseren Glauben und unsere Gaben ein. Gott handelt nämlich durch uns Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Amen.